Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Liegt natürlich auf der Hand, das Wortspiel, aber es war bitter am vergangenen Spieltag.
Mal wieder.
Mal wieder. Reden wir heute bei Streifendienst 1902 drüber. Hallo Tim.
Hallo Nils.
Wir haben aber eine Zuschrift bekommen, da müssen wir als allererstes drüber reden.
Ja, genau. Marcel hatte uns geschrieben schon letzte Woche über WhatsApp, über die 8008999. Und wir hatten ja darüber geredet, was sind so die Glücksbringer? Ne? Also wir hatten 2 Siege in Folge. Du warst in Orange da, weil du noch im Garten gearbeitet hast, genau. Warst in deiner Arbeitsmontur von den Wirtschaftsbetrieben unterwegs.
Ja.
Ich war gar nicht da, mag auch ein gutes Omen gewesen sein. Aber Marcel hatte uns geschrieben, die waren nämlich mit seiner kleinen Tochter da. Und die war im Zebrakostüm in Verl und dann auch im Zebrakostüm und geschminkt gegen Dortmund da. Und er hat uns auch geschrieben, er hätte wohl auch noch eine Karte gegen Münster gekriegt. Da waren sie wohl auch da. Also an ihr wird es nicht gelegen haben, dass ihr gegen Münster es nicht geschafft haben. Also ganz ehrlich, so wie die Mannschaft gespielt hat, ihr guter Spirit war auf jeden Fall da und vielen lieben Dank, Marcel, für die Zuschrift. Ja, wir haben uns sehr darüber gefreut.
So ein cooles Zebra dann auf den Rängen hat. Also Zebra Onesie ja wirklich, das ist so ein richtiges Kostüm mit Kapuze, ne?
Mhm.
Und dann auch noch geschminkt mit Blau-Weiß.
Finde ich toll.
Also wenn das kein Glück bringt, weiß ich auch nicht. Vielleicht müssen wir dann einfach jetzt bei Preußen Münster, ich habe kein Orange getragen.
Ja, und ich war nicht da, also jetzt wird's
okay. So, müssen wir nochmal ein bisschen evaluieren. Also gegen Dortmund muss ich natürlich jetzt eigentlich am Sonntagabend dann alles dran setzen und in Orange kommen.
Oh.
Ich bin mir sicher, unser kleines Zebra wird auch da sein, also daran wird's am Ende nicht scheitern. Obwohl Sonntag ist, muss man ja sagen, das kann man ja eingangs schon mal erwähnen. Da
bisschen spät, ne?
Also ich finde die Anstoßzeit nicht optimal, ne? 19:30, das ist schon.
Für Familien ist es nicht so schön um 19:30, ne? Und auch für Leute wie ich, ich habe wieder natürlich Frühdienst am nächsten Tag, das ist immer so, ja, also
wird vielen ähnlich gehen,
ich,
ne?
Will aber dann, ne, wie gesagt, wenn ich find's noch schlimmer, wenn ich ein Montagsspiel um 19 Uhr hätte, genauso wie mich dann diese englischen Wochen total schlauchen, weil da habe ich natürlich, wie der Zufall es will, auch immer Frühdienst lustigerweise und dann hast du einen Tag oder teilweise 3 Frühdienste schon in den Knochen und dann sich ins Stadion zu schleppen, da sage ich dann häufig, ich schaff's nicht. Ja. An einem Sonntagabend habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, ist der Spirit noch ein bisschen ein anderer.
Ja, auch ein Fluch vielleicht und wir müssen heute ja wieder über den Fluch reden tatsächlich, wenn wir zurückblicken auf das Spiel gegen Preußen Münster, denn es ist...
Es ist wie verhext. Ne?
Du hast gesagt, du hast ja nach dem Münsterspiel, du warst ja richtig angepisst, weil du als rational denkender Mensch einfach nicht glauben kannst, dass es immer wieder passiert.
Ja, also ich habe das Spiel in der Kneipe gesehen. Übrigens da auch ein paar nette Jungs, die Props gegeben haben und mir gesagt haben, dass sie den Podcast gehört haben. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich da immer drüber. Auch wenn es vielleicht an dem Tag oder während Spielen dann nicht immer so aussieht oder davor, weil ich gerne auch mal ein bisschen nervös bin oder mich dann auch schon so ein bisschen in so einen Tunnel reinfuchs. Aber auch da vielen Dank. Aber wir reden natürlich über das Spiel und wir reden über Gerrit Wegkamp.
Ja, Gerrit Wegkamp nicht lang bei uns gewesen.
Aber er hat zumindest mal die Zebrastreifen getragen. Und zwar, es reicht scheinbar für den Fluch, über den wir reden, reicht ein halbes Jahr. Gerrit Wegkamp war Anfang 2014 bis Sommer 2014 mal von der Fortuna ausgeliehen von uns. Und jetzt auch hier, glaube ich, nicht den bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber man erinnert sich dann ja doch, gerade wenn er dann 2 Tore gegen einen schießt.
74. und dann den Schlusspunkt in der Nachspielzeit.
Der ist geschenkt, meinetwegen. Ne? Also da geht es mir weniger um das Tor, aber da geht es mir um die Personalie Wegkamp, wo ich mir denke, ich bin wirklich bei beiden Toren aufgestanden und habe gesagt, scheiße, das kann doch nicht wahr sein.
Wahnsinn,
weil auch diese Saison, du hattest es im Vorgespräch auch schon angesprochen, diese Saison haben wir das ja auch schon einmal richtig dick gekriegt, nämlich mit Mael Korbos, der uns damals noch im Trikot von Verl, jetzt inzwischen Bielefeld, 3 Dinger eingeschenkt hat. Ne?
Also es gab dann noch einen Fall in der Saison. Wen vergessen wir denn jetzt hier? Es hat uns auf jeden Fall noch ein Ex-Spieler die Saison schon eingeschenkt.
Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal tatsächlich, ich habe da Lust drauf, nochmal richtig recherchieren und nochmal ein bisschen in die letzten 10 Jahre gucken. Vielleicht nächste Woche dann mehr dazu aus meiner Recherche.
Warte auch nochmal bis Sonntag.
Genau.
Warte den Sonntag.
Das ist es nämlich. Das ist es nämlich. Deswegen, das, da will ich auf jeden Fall auch so ein bisschen drauf hinaus. Denn am Sonntag, Nils, da lauert der BVB 2 und da lauert ein alter Bekannter, der auch noch richtig gut drauf ist.
Da reden wir gleich drüber. Lass uns erstmal Münster in der Nachbetrachtung machen. Das hat sich ja in den letzten Wochen wieder so schön eingespielt. Ich finde, das macht immer Sinn, nochmal drauf zu schauen. Eben weil der MSV Duisburg wieder eine gewisse spielerische Klasse entwickelt hat. Und ich finde, man hat das auch gegen Münster gesehen. Also diese erste Großchance, ja, von Daniel Ginzek, die er im Prinzip in der zweiten Minute direkt machen muss. Mhm. Das war wieder so eine Co-Produktion von Eswein und Ginzek. Das Spiel gerade gestartet, Münster offensichtlich noch nicht so richtig
gar nicht wach.
Ne?
Ja, genau.
Und Eswein geht wieder über rechts, spielt diesen Querpass und ja, ich meine, Ginzek, der stand so vielleicht einen halben Meter neben dem zweiten Pfosten.
Den hätte er machen müssen, sorry. Also
müssen wir nicht viel drüber reden.
Boah, ey, und ne, dann redest du halt über ein ganz, ganz, ganz anderes Spiel. Ne?
Ja, ne? Vollkommen.
Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ne? Also auch, wenn ich nicht glaube, dass damit der Käse gegessen ist. Aber wir haben ja dann direkt die nächste Großchance, direkt im Anschluss gehabt. Ne? Wo dann, hilf mir auf die Sprünge, wer war da nochmal federführend in der zweiten Situation?
Eswein.
Genau. Da muss man doch einfach sagen, wir hätten eigentlich 2-0 führen müssen, so gefühlt. Das war so der Tenor auch bei den Jungs, auch in der Kneipe generell, scheiße. Und schnell kam dann so dieses auf, oh, wird das jetzt so ein Spiel, wo man dann die ganze Zeit diesen Chancen hinterher trauert.
Ja,
ne?
Ja.
Aber es war kein Zitterspiel. Also gerade vor diesem einschneidenden Moment in der 26. Spielminute, wo Bitter dann die rote Karte kriegt wegen einer Notbremse,
ja.
Da muss ich sagen, wir haben echt wieder stabil gestanden. Wir haben wieder die Fünferkette gezeigt.
Voll. Wie schon vermutet.
Wie vermutet. Es ist ja auch so, dass Münster sehr schnell in Umschaltmomente kommen will. Da ist ja auch, aus so einem Moment ist dann ja auch die rote Karte entstanden.
Richtig.
Eigentlich haben wir das die ganze Zeit gut gemacht, dass wir es geschafft haben, die nicht umschalten zu lassen. Dann kommt doch so eine Situation. Bitter, packt die Klinge aus.
Ja.
Und da müssen wir jetzt drüber reden. Es ist natürlich eine andere rote Karte als die vor knapp 4 Wochen. Ne? Also die vor knapp 4 Wochen, da habe ich gedacht, ist der Typ von Sinnen. Wir führen, das ist nur Frust, ein absoluter Bärendienst. Wie sahst du die rote Karte jetzt?
Naja, also ich kann verstehen, dass du verhindern willst, dass der Gegenspieler in den 16er kommt. Ne? Auf der anderen Seite gibt es ja im Fußball keine Doppelbestrafung mehr. Also wenn ich da so reingehe, wie der reingegangen ist, dann merke ich vielleicht schon einen Moment vor, dass da kein Ball mehr im Spiel sein kann. Weil auch wenn er im ersten Moment natürlich zum Schiedsrichter geht und sagt, ich habe doch Ball gespielt, da war kein Ball weit und breit.
Der Ball war irgendwo, hat vielleicht noch irgendwann den Fuß doch mal so ein bisschen touchiert, aber vorher war da ganz viel Gegner und das ist
so,
halt, ne?
Das ist halt das Ding, du gehst auf den Gegner drauf. So, dann finde ich es taktisch, als taktisches Foul, fast schon schlauer, wenn du den dann lieber im 16er umsenst, als kurz davor, ja, dann hast du einen Elfmeter gegen dich, aber so hast du dich so massiv geschwächt, also weiß ich nicht, hätte ich vielleicht lieber die gelbe Karte in Kauf genommen, unpopular opinion wahrscheinlich, wäre aber auch nicht meine Variante Nummer 1 gewesen, ich hätte das Foul, gerade wenn ich im Hinterkopf hätte, ich wurde ja letztens schon vom Platz gestellt, glattrot, ich hätte wahrscheinlich Geleitschutz gemacht und gehofft, dass die Fünferkette da noch eine Lösung für hat, für diesen Vorstoß.
Also die Jungs, die bei mir teilweise Amateurfußball gespielt haben.
Oder die Fouls einfach sauber.
Also dann wäre es aber rot. Ne? Dann ist es ja rot. Dann haben wir ja die Situation. Es ist ja als Foul gewertet worden. Ne? Also was heißt sauber Foul?
Entschuldigung, ich Idiot. Du steigst sauber ein.
Also sauber gefoult war das 1A.
Eine saubere
aber, das kann der Junge super. Nein, aber die Jungs, die mit mir da saßen, die teilweise auch Amateurfußball gespielt haben, die haben gesagt, wir haben jetzt hier die 27. Minute. Wir spielen stabil und die Mannschaft hat uns bis jetzt nicht an die Wand gespielt. Mein Gott, gut, dann schlucken wir den Gegentreffer. Aber ich gehe doch nicht in der 27. Minute, wenn das die 87. Minute ist und wir führen 1-0, dann bitte, knall raus.
Geht ja in die gleiche Richtung.
Aber ich mach doch nicht in der 27. Minute dann sowas, dann schlucke ich den Gegentreffer, gerade wenn wir auch gezeigt haben, dass wir es auch schaffen, die Mannschaft irgendwie im
genau.
Schach zu halten.
Und wir haben es auch gezeigt, wir können auch zurückkommen. Ne? Gegen Fair sind wir zurückgekommen, dann muss man sich einfach mal auf sowas berufen. Wie gesagt, geht ja auch in meine Richtung so ein bisschen. Dann geh zumindest so schlau vor, dass du sagst, okay, das wird wahrscheinlich eine Chance, dann stopp ihn im 16er mit einem Foul, dann kriegst du nur eine gelbe Karte, ja, weil du nicht vom Platz gestellt werden kannst, wenn du gleichzeitig den Elfmeter in der Situation verursachst, dann wäre das wahrscheinlich die weisere Option gewesen. Allerdings reden wir natürlich jetzt über, das muss man vielleicht fairerweise auch immer dazu sagen, wir reden natürlich jetzt über eine Situation, die sich innerhalb von 10 Sekunden abspielt, ne? Und dann ist es halt die falsche Reaktion, die du in diesem kleinen Zeitfenster triffst. Ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, du hättest mehrere Sachen machen können. Entweder hättest du ihn gewähren lassen können, ne? Hättest auf deine Mitspieler gebaut, vielleicht hätte sich da noch jemand irgendwie reinbringen können, oder du legst ihn, oder du kassierst halt, oder du nimmst halt die Möglichkeit in Kauf und lässt ihn abschließen. Aber da die Notbremse zu ziehen, in der 26. Minute, wenn du so gut ins Spiel gekommen bist, das war erneut, du hast es gerade schon gesagt, in Bezug auf das Halle-Spiel, aber ich würde auch hier sagen, das war ein Bärendienst.
Zwei verpasste Spiele jetzt wieder. Der DFB hat die Sprache schon ausgesprochen.
Ja.
Und das ist so lustig. Scheinbar hat Joshua da so ein bisschen Blut geleckt, weil eigentlich ist das kein Spieler, der häufig einen roten Karton sieht. Also der hat mal eine Gelb-Rot-Sperre gehabt bei uns. Anfang 2023 hat er mal ein Spiel gespielt. Hat mal mit einer Gelbsperre gefehlt. Klar, wenn du hinten ausräumst in der dritten Liga, dass du mal eine Gelbsperre, das ist für mich fast ein Arbeitsnachweis. Das ein Innenverteidiger, der nach einer Saison irgendwie nicht einmal irgendwie wegen einer Gelbsperre gefehlt hat. Ich mag jetzt vielleicht altmodisch klingen, aber dafür ist das doch zu rüttelig. Also,
guck mal, wie viele Zweikämpfe führst du in einem Spiel. Da wirst du hin und wieder mal eine gelbe Karte mitnehmen.
Aber diese zwei Rotsperren jetzt, die kommen jetzt wirklich innerhalb von einem Monat, wirklich 24.1. bis 5.2. gefehlt und jetzt 24.2. bis voraussichtlich 11.3. fehlt dann.
Ja.
Ne? Also das ist schon, ich weiß nicht, was in dem Jungen, also jetzt, wie gesagt, das Foul werte ich ganz anders. Das war im Sinne der Mannschaft ein Foul und das erste gegen Halle war einfach nur alle Sicherungen durch in meinen Augen.
Ja, okay, das mag sein, dass da vielleicht noch ein Unterschied besteht. Beide waren aber, da lege ich mich fest, Bärendienste.
Ja.
Jetzt sprichst du einen interessanten Punkt an, der das natürlich einordnen lässt, diese ganze Geschichte. Ist Joshua Bitter ein Pepe? Ist der ein Brutalo, der einfach Leute leiden sehen will auf dem Platz?
Nee.
Nein, auf gar keinen Fall. Und natürlich hast du jetzt eine Häufung. Du hast zwei rote Karten innerhalb von 5 Spielen. 5 Spiele müssen es, glaube ich, sein, ne?
Ich glaube, es sind 4 oder 5. Also ich glaube 4, ne? Also ich meine, der hat, was ist alles dazwischen gewesen?
So, der hat
dann gefehlt, ja, zwei.
Zwei, dann ist er zurückgekommen, hat 1 gemacht und sich jetzt dann im Spiel drauf wieder vom Platz
genau.
stellen lassen.
Ja, genau,
so. Dann kommt's ja hin. So, auf jeden Fall muss man ja, wenn man auf die Statistik schaut, am Ende, oder wird man wahrscheinlich am Ende, wenn man auf die Statistik schaut, sagen können, absolute Ausreißer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein Trend ist, dass jetzt Joshua Bitter ein Terrier ist, ein Wadenbeißer, der unbedingt alles von den Beinen reißen wird. Allerdings musst du natürlich auch mit dem Jungen jetzt wahrscheinlich reden und mal sagen, hey, woher kam das? Du bist ja eigentlich besonderer. Also das wird ja wahrscheinlich schon intern nochmal angesprochen werden.
Ich weiß, ich glaube, dass das Gespräch, das gegen das Halle-Spiel, weil da hat ja auch Schommers kein Hehl daraus gemacht, wen er da als Schuldigen ausmacht.
Ja.
Klar sagt er auch da, benennt er das, ist das ein Bruch? Und das ist auch so. Aber was ich auch dazu sagen muss, ich finde nicht, dass man... Wie gesagt, aufgrund des Fouls, wie das jetzt war, weiß ich nicht, ob man nochmal so ein Gespräch mit ihm führen muss, wie es zwingend notwendig war, wie nach der roten Karte, wo er sicherlich auch mit ihm geschimpft hat, so wie er schon vor den Kameras war und da ganz klar den Finger in die Wunde gelegt hat, wird er das sicherlich auch getan haben. Jetzt, wie gesagt, werte ich das halt auch ein bisschen anders. Und
glaubst du, es gibt eine Sanktion abseits von der natürlich
verhängten
Sperre?
Eine interne Kaffeekasse oder sowas wird's geben.
Nein, ich meine, was jetzt Spiel angeht, was jetzt
kann man sich das leisten?
Kaderplatz angeht,
kann man sich das leisten?
Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt.
Ich würde sagen, eigentlich nein. Wenn er das jetzt alle 2 Spiele macht, dann bitte nicht. Aber ansonsten habe ich ihn eigentlich als stabilen Innenverteidiger, weil er verspielt sich aber auch gerade bei mir und auch bei den Leuten ein bisschen Kredit, weil das sind jetzt dann 2 Spiele, gerade das gegen Halle. Da hat jeder Blinde gesehen, dass das auf jeden Fall der Bruch des Spiels war. Ne? Jetzt gegen Münster war das nicht der Fall.
Im Gegenteil. Das muss man wirklich einmal kurz nochmal festhalten.
Genau.
Wenn man die erste Halbzeit isoliert betrachtet, ohne das, was dann natürlich in den zweiten 45 Minuten passiert ist, dann war das, dann haben die das richtig gut gelöst.
Mhm.
Also ich hatte nicht das Gefühl in Halbzeit 1, dass wir da mit einem weniger auf dem Platz stehen.
Nee.
Richtig gut kompensiert.
Du kannst natürlich anhand unserer Aufstellung, kannst du, es ist was anderes, wenn du eine Viererkette hinten drin hast und der eine von beiden Innenverteidigern fällt weg. Sowas machst du. Entweder du hast einen Sechser, der das dann ausgleichen kann, oder du musst vielleicht sogar wechseln. Jetzt in der mit der Dreierkette hin und
zwei
außen kannst du. Kannst genau, kannst du hast du dann immer noch zwei und du machst dann in anderen Bereichen versuchst du die Räume zu schließen. Das ist uns dann in der ersten Halbzeit weiterhin gut gelungen.
Ja.
Ne? Zweite Halbzeit und dann kriegst du direkt durch Buschama diesen Nackenschlag.
Ja,
ne?
Wahnsinn. Auch das kann man natürlich sagen, wo sind die Wendepunkte? Ist es die zweite Minute? Ist es die 26. Minute? Ist es der Punkt, wo du schlafend aus der Kabine kommst? Aber das, klar, hat natürlich richtig reingehauen. 30, ich glaube unter 30 Sekunden war es und Buschama trifft. 26 Sekunden sehe ich hier gerade sogar.
Genau. Ja, das auch danach fand ich nicht, dass die Mannschaft sich hat aus dem Tritt bringen lassen. Diese Aufstellung bringt Sicherheit und auch die Einstellung, die Esswein an den Tag legt, das hat Schommers ja auch in der PK irgendwann zuletzt nochmal gesagt, dass Esswein tatsächlich im neuen Jahr wie ausgewechselt auch auf dem Trainingsplatz war. Ja. Scheinbar gab es da in der Vergangenheit wirklich Differenzen.
Ja.
Und scheinbar hat er sich das, was wir von ihm auf dem Platz gesehen haben, was wir ja auch häufig genug kritisiert haben, schien er ja auch auf dem Trainingsplatz dann scheinbar auch so irgendwie lustlos runterzurocken.
Ja, aber er hat sich berappelt.
Er hat sich total berappelt und deswegen funktioniert ja auch dieses Ginchek-Esswein-Ding.
Ja.
Und wie gesagt, es ist natürlich, heulen wir jetzt diesen Chancen hinterher, wir heulen der roten Karte hinterher, also beziehungsweise wir heulen dem hinterher, dass was wäre wenn.
Ja.
Aber auf der anderen Seite gibt mir dieses Spiel nicht das Gefühl, wow, also wo soll da in der nächsten Zeit wieder was kommen? Nein, eher so, dass man sagt, bleib da dran.
Das ist wirklich, ich finde auch von außen betrachtet, ist diesen 3:1, ne? Der MSV hat sich trotzdem teuer verkauft.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich hab hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Also das ist ja von Weltuntergangsstimmung, was ich nach dem Spiel gefühlt habe, weit entfernt gewesen.
Ja, auf
also
jeden Fall.
Also ist eher so eine Enttäuschung, weil man halt in den ersten 25 Minuten gesehen hat, was hätte sein können, ne? Und eine Sache noch, bevor wir Münster abschließen von mir aus.
Mhm.
Wie gruselig ist denn das Händchen von Sascha Hildmann?
Ja, Buschama war auch eingewechselt.
Buschama,
ne?
Ist zur Halbzeit gekommen.
Mhm.
Und die 26 Sekunden, die es in der zweiten Halbzeit gebraucht hat, die stand Buschama original nur auf dem Platz.
Mhm. Und Gerrit Wehkamp ist auch eingewechselt.
Gerrit Wehkamp auch. Und da sind wir natürlich beim Thema. Gerrit Wehkamp trifft dann zum 2:0, 74. Minute, dann nochmal kurze Hoffnung in der 81. Minute, Bakir trifft. Und dann macht Wehkamp am Ende, aber das ist ja auch, das war ja dann wirklich Wumpe, den Deckel drauf, weil Duisburg natürlich offen war.
Mhm.
Ja, aber wir können direkt bei Ex-Spielern bleiben, wenn wir überleiten zum Thema
Eine Sache wolltest BVB. Du auch noch ansprechen, du hattest im Vorgespräch, der Knatsch mit Knoll.
Ach, Gott sei Dank habe ich dich hier im Studio. Ich hätte tatsächlich, ja, ich hätte es komplett.
Bin doch für was gut.
Ja, das ist schön, weil ich habe ja Frühdienst im Moment und bin quasi durch. Du kommst hier gerade rein sozusagen erst, machst die Tagnachrichten. Das heißt, du hast noch vielleicht 2-3 aktive Gehirnzellen mehr.
Vielleicht.
Wird sich zeigen. Beleidigung gegen Knoll. Ja, es gab ja nach Abpfiff, ihr werdet das wahrscheinlich gesehen haben, wenn ihr vor Ort wart oder TV-Bilder geschaut habt. Es gab ja da einen riesigen Diskussionsbedarf, den Marvin Knoll offensichtlich hatte.
Mhm.
Und ich habe mich gefragt, gab es da irgendwie so Trash-Talking, scheiß Duisburger, er steigt ab von Münster? Weil ich jetzt nicht das Gefühl hatte, weil ich habe auf dem Platz das Gefühl gehabt, da sind zwei Mannschaften.
Ich habe immer mal wieder Absteigerrufe aus der Kurve
gehört. Ja, okay, das schon, aber auf dem Platz, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie die Münsteraner Spieler. Es gibt ja auch so hochgeschaukelte Spiele, wo man dann richtig sieht, wie die sich auf den Platz die ganze Zeit irgendwas zuwerfen, wenn der Schiedsrichter gerade nicht zuhört.
Mhm.
Das hatte ich jetzt in dem Spiel nicht das Gefühl und deshalb habe ich mich gefragt, ey, was ist mit Marvin Knoll los? Und er ist ja auch nicht der nonstop irrational ist und austickt.
Eigentlich. Ja, ist schon, der ist auf jeden Fall mit dem Herzen
on
dabei.
Fire. Ne? On fire ist der. Aber der ist ja dann eher auch einer, der zur Raison nochmal ruft.
Kannst du es denn auflösen, was da los war?
Ja, Reviersport hat es aufgelöst. Da möchte ich nicht den Kredit für aufnehmen. Marvin Knoll erhebt Vorwürfe gegen einen Fotografen. Und zwar hat Marvin Knoll, oder behauptet Marvin Knoll, er wäre von dem ganz fies beleidigt worden. Zitat, aufs Übelste beleidigt und hätte ihm den Mittelfinger gezeigt. Wo ich mich aber frage, wenn so eine Geste, ne, bei den ganzen Kameras, hätte ich fast schon gedacht, das hätte vielleicht ein anderer Fotograf festgehalten. Aber gut, ne?
Gut, die fotografieren sich ja nicht selbst.
Das ist es halt. Aber ich meine nur, so ein Fotograf, die haben ja sehr wache Augen. Und wenn der Knoll dann da mit dem Fotografen diskutiert, wenn ich jetzt Freelancer-Fotograf wäre, dann hätte ich mal schnell die Kamera rumgeschwenkt, weil das ja doch ein Skandalfoto gewesen wäre. Aber wie gesagt, das ist nur meine Vermutung. Der Fotograf hat sich dann wohl auch geäußert, schreibt Reviersport. Und er hat dann widersprochen, hat gesagt, das ist nicht so gewesen. Und von Münster hieß es dann, ja, steht jetzt Aussage gegen Aussage. Konnte ja auch durch nichts belegt, das meine ich halt. Es gab ja keinen Fotobeweis oder sowas ähnliches. Es gab nur diese beiden Aussagen und Marvin Knoll ist dann halt da über den Platz getapert und nur zur Erklärung, da ging es irgendwie nicht darum, dass er sich irgendwie von einem Spieler oder vom Schiedsrichter ungerecht behandelt gefühlt hat, sondern da gab es wohl einen kleinen Streit mit einem Fotografen. Auch unüblich, weil Fotografen, die halten sich ja eigentlich aus dem aktiven Geschehen schon raus.
Ja, also ich um das kurz abzubinden, unnötige Aktionen, braucht man nicht groß drüber reden, also was ein Schwachsinn. Die Münsteraner sollen sich doch bitte freuen, dass sie mit unserem Scheiß da unten nichts zu tun haben.
Ja.
Und bei mir fließt bei Münster kein böses Blut, viel zu weit weg.
Ach du, ihr wisst ja, meine Einstellung dazu ist also bei mir fließt nur akut am Spieltag mal gegen Essen oder so oder Düsseldorf böses Blut.
Ja, aber
Leben und Lesen, Leben lassen, auch wenn diese, ich liebe es, die Rivalität im Stadion zu leben, keine Frage. Aber solche Geschichten finde ich grundsätzlich unnötig. Und wir werden höchstwahrscheinlich nie wirklich erfahren, was da wirklich geschehen ist. Außer wir machen einen Streifendienst 1902 Krisengipfel mit dem Fotografen und Marvin Knoll. Aber ich halte das eher für unwahrscheinlich, dass es dazu kommen wird. So, jetzt aber hier, bevor ich wieder ins Schwafeln gerate. Von Wehkamp zu Hetwa.
Ja.
Dortmund 2.
Wie kriegen wir denn diesen Bogen hin? Das ist ja ganz einfach, weil wir spielen nächstes Wochenende, nächsten Sonntag, spielen wir gegen Julian Hetwa und dann sind wir wieder beim anfangs erwähnten Fluch.
Ja, soll ich mal vorab, ich will jetzt hier niemanden einschüchtern, aber ich kann ja mal ein paar Zahlen vorlesen.
Du gibst mal ein paar Zahlen.
Aber nur, weil ich ausnahmsweise, ich weiß, das ist eigentlich dein Ding, aber ich habe ausnahmsweise, ich weiß nicht, was mich geritten hat, schon mal nachgeguckt.
Du hast schon Angst gehabt.
Ja, weil ich bin ja nicht ganz blind und taub. Ich gucke ja schon, ne, was so ein frisch gewechselter Ex-Spieler macht und generell, auch wenn der in der Liga bleibt, sowieso. Und vor allen Dingen, wenn er auch noch unser nächster Gegner ist. Und ich muss schon sagen, Julian Hetwa, 6 Tore für Dortmund 2 auf Platz 2 der Top-Torschützenliste hinter Ole Pohlmann. Und das an sich wäre ja schon eindrucksvoll genug eigentlich, ne? Ist neu dahin gekommen, schlägt direkt ein wie eine Bombe. Der Junge hat aber auch schon 8 Assists gegeben in seiner kurzen Zeit bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Und ihm wurde ja auch schon von den Kollegen vor Ort, von der schreibenden Presse in Dortmund attestiert oder bescheinigt, dass er durchaus Potenzial hat und man ihn beobachtet.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Also es ist, glaube ich, keine Übertreibung, wenn ich sage, der ist eingeschlagen wie eine Bombe.
Ich freue mich für ihn total, dass er da scheinbar sein Entwicklungspotenzial mehr ausschöpfen kann als bei uns, dass es ihm da scheinbar besser gelingt. Ich glaube, das ist ein behüteteres Umfeld. Bei uns ist das, stehst bei uns auf jeden Fall mehr im Mittelpunkt und musst mehr, da ist es, glaube ich, so, da ist es Dortmund 2, es hat schon so manchmal doch so ein bisschen Brutkastencharakter mehr, oder? Also, ich glaube, das ist einfach, auch die Umstände sind, die es dazu führen. Klar, auch der Entwicklungsschritt, der Typ ist jetzt 20, ne? Wann war der bei uns? Wie alt war der da? Natürlich wird der auch erwachsener und auch gefestigter, aber
ich möchte dir vorsichtig widersprechen.
Okay.
Weil ich finde, er hat den Step schon bei uns gemacht. Ich finde, er hat bei uns schon eine höhere Kaltschnäuzigkeit entwickelt. Also bevor er gegangen ist, und das hat ja seinen Marktwert auch nochmal gepusht, hat er sich schon bei uns gut zeigen können. Wo ich dir recht gebe, hier bei Dortmund 2 wird natürlich niemand auf die Idee kommen zu sagen, die alten Herren in der Truppe kriegen es nicht hin. Jetzt liegt alles, ruht die ganze Verantwortung auf den Kaspar Janders und Julian Hetwas dieser Welt. Das wird natürlich bei Dortmund 2 nicht passieren. Allerdings glaube ich, dass es da auch schon Leistungsdruck gibt.
Ja, ne? Natürlich gibt es da einen gewissen Leistungsdruck, und aber ich glaube schon, dass das ein bisschen anderes, was anderes ist. Wenn du dir nämlich die Stats aus den letzten beiden Saisons beim MSV anguckst, sind die nicht annähernd so gut wie jetzt in einer Saison bei Dortmund.
Ja, und was man zu Dortmund aktuell sagen muss, bei denen läuft's genauso. Also das ist ähnliches Kaliber wie Preußen Münster tatsächlich. Du hast wieder eine Truppe, die eher oben mitspielt, als droht nach unten abzurutschen, ne?
Ja.
Also ich hätte gerne, deshalb hätte ich schon gerne gegen Münster was Zählbares gesehen, weil für mich persönlich, und ich kann nur von meinem Gefühl auf der Tribüne am Ende sprechen, ich weiß natürlich nicht, wie die Spieler das wahrnehmen, wie das Boris Schommers sieht, ich fühle jetzt wieder einen gewissen Druck automatisch.
Ja, natürlich. Also ich spüre den auch. Das Ding ist halt, du hast Angst, oder man hat natürlich auch Angst jetzt, dieses
Momentum.
Gute Gefühl, dieses Momentum, dieses Mojo jetzt auch wieder zu verlieren. Hm. Ne? Also da jetzt aus 2 Siegen, 2 Niederlagen, dann bist du schon wieder sehr auf dem Boden der Tatsachen.
Halle.
Beziehungsweise wenn Halle hat gewonnen, ja. Ne? Der Waldhof hat verloren. Das muss man mal dazu sagen, es hätte noch dicker kommen können, aber ja. Es ist jetzt vor sich geboten, ne? Also wieder alles im Griff, ne?
Da sind wir wieder. Wird sich zeigen eigentlich nach Sonntag, ne?
Nach Sonntag gerne spielt Jürgen Drews, aber dann sind wir auch die letzte Partie, dann wissen wir, ob wir den Rückstand wieder verringern konnten oder zumindest diese 5 Punkte, die es jetzt ja wieder sind, zumindest beibehalten.
Ich glaube, fürs Gefühl. Fürs Wohlbefinden ist es halt extrem wichtig, dass du jetzt einfach dran bleibst und darauf hoffst, dass Halle noch ein paar Mal ausrutscht. Die spielen halt jetzt gegen Dynamo.
Mhm. Aber Dynamo hat sich in letztes Spiel auch total unstet, ne? Also Ja. Es ist, also natürlich, erstmal müssen wir uns an die eigene Nase fassen, bevor wir auf andere.
Ja, natürlich.
Aber natürlich sind wir auch in der beschissenen Situation, dass wir auch auf Ausrutscher anderer hoffen müssen. Ne? Und das sind wir nach wie vor. Und deswegen freue ich mich irgendwie nach wie vor, wenn wir am Sonntag gewinnen. Aber auch dann ist es immer noch so, dass es dann heißt, sind es 5, sind es nur 2 Punkte, rutschen die anderen weiter aus. Ne? Also ganz schwierig. Und Dortmund ist Platz 4. Also wir reden hier auch von einem Fell, einem sehr großen Bären, der da erstmal erlegt werden muss, bevor man irgendwie sein Fell verteilt. Weil Dortmund 2 liegt uns ja mal so überhaupt nicht.
Boah,
in der Gesamtbilanz. Ne?
Ich habe die Eindrücke, die Bilder von den Spielen habe ich gefühlt verdrängt.
Das ist immer schreckliche Spiele im Stadion Rote Erde, immer Kacke oder Ausweichspiele irgendwo, wenn die irgendwo anders
gab's
spielen
auch schon
mussten,
in Wuppertal.
Ne? Ja. Und immer war es Kacke. Ja, die Gesamtbilanz, ich will es gar nicht sagen, 2-0-7 für den BVB. Ne? Also wir haben es zweimal gegen die überhaupt gewonnen, wenn wir gegen die gespielt haben. Torverhältnis 9-21.
Also das spricht eine ganz klare Sprache.
Das spricht eine verdammt klare Sprache. Ne? Also, aber wir haben immerhin mal einmal gegen die gewonnen.
Das ist sehr optimistisch.
Ja.
Jetzt können es ja 2 werden. Dann
also die letzten 4 Spiele in der dritten Liga haben wir alle verloren. Und ich zähle jetzt mal ganz kurz. 7, 9. Und wir haben in den letzten 4 Spielen 14 Gegentore von denen gekriegt.
Oh, also es wird eine heftige Aufgabe, muss man nicht schönreden. Aber ich bleib ja dabei. Ich lasse mich ja, habe ich ja vor 2 Folgen gesagt, nicht mehr entmutigen. Ich gebe jetzt einfach Vollgas.
Nein, entmutigen lasse ich mich auch nicht.
Ich supporte jetzt und egal wie das ausgeht. Aber es wäre natürlich schon ein kleines Träumchen und auch wie gesagt fürs Wohlbefinden eine richtig feine Sache, wenn wir da am Ende rausgehen und sagen können, so, es sind im besten Fall jetzt nur noch 2 Punkte, wir sind irgendwie dran geblieben und haben ja dann auch irgendwie den Abstand zumindest ein bisschen gehalten.
Dieses Gefühl habe ich nach dem Münsterspiel auch überhaupt nicht, dass ich jetzt wieder sagen muss, ich muss mich jetzt selber total pushen und weiß gar nicht, wo ich die Motivation jetzt hernehme, sondern ich nehme Gutes aus diesem Spiel mit. Ärgerlich, dass wir verloren haben, sehr ärgerlich, dass der Fluch wieder so hart zugeschlagen hat.
Ja.
Ne, wir müssen wirklich hoffen, dass der Fluch nächste Woche, jetzt am Sonntag, nicht zuschlägt. Aber wir müssen auch auf einen, du hast ja auch kurz erwähnt, einen Pohlmann aufpassen, der im letzten Spiel gegen Haching 3-mal genetzt hat,
ja,
der auch richtig
Wahnsinn.
Gut drauf ist.
Ja.
Ne, da müssen wir auch wieder aufpassen. Ist wieder eine Mannschaft, die gerne umschaltet, lange Bälle und dann Tempo. Ne? Also
so eine richtige U23.
Ja, und da ist es halt auch, ich glaube, das passt auch gut in Hetwa, da ist auch erlaubt, dass du mal zocken darfst. Ne? Da ist auch Zocken erlaubt. Ich bin wirklich gespannt, aber gehe auch nicht mit einem schlechten Gefühl da rein. Also es war deutlich düsterer vor diesen zwei Siegen, wo man teilweise gesagt hat, wow, wo soll's herkommen? Und jetzt durch dieses gefestigte, ich bin mal gespannt, was Schommers sich da jetzt überlegt hat. Spielen wir weiter diese Dreierkette, wer wird Bitter ersetzen und wie wird das dann aussehen? Vielleicht werden wir auch umstellen. Ich bin gespannt.
Möchtest du eine Prognose abgeben?
Machen wir das jetzt mal wieder?
Nee, nicht was um Gottes Willen, nicht zum Ergebnis, zum System.
Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wir weiterhin den Stiefel durchziehen, dass das Sicherheit gibt, dass Schommers das sieht, dass das eigentlich gegen Münster ja auch gut geklappt hat, gegen eine Mannschaft, die schnell umschalten will. Ich glaube, dass Dortmund da ähnlich versucht, mit Hetwa, mit Pohlmann über Geschwindigkeit zu kommen. Die Sicherheit, die das irgendwie gibt, die finde ich gut. Wahrscheinlich, ja, ich bin mal gespannt, ob wir es dann mit Marvin Sänger nochmal versuchen.
Gut, das wäre eine Option, aber.
Ja, aber da haben wir natürlich, aber der war natürlich nach seinen Böcken auch ganz schnell wieder in der Schublade verschwunden, der Plan.
Ja.
Dementsprechend muss man natürlich schauen, sagt man, okay, wir gehen dann jetzt mit Flecki, Knoll und Sänger in das Ding rein.
Ne? Ja, das ist halt das Problem, ne? Innenverteidigermangel, du kannst jetzt da nicht wirklich viel zaubern. Also kannst du dir vorstellen, dass du die rechte Außenbahn, dann den Rechtsverteidiger nochmal anders besetzt und Fälscher mit Innenverteidiger spielen lässt, solche Geschichten, wäre ja auch möglich, ne? Wenn du Marvin Sänger nicht bringen willst, aber...
Ja, keine Ahnung, klar, was würdest du dann vorschlagen? Würdest du mal einen Batuhan Yavuz dann irgendwie auf rechts dann mal reinwerfen? Wäre mir gegen in so einem Spiel, klar, ist auch eine
Rundgrenze. Wichtig, aber war so ein Gedanke, den ich hatte, ne? Er gehört ja nun offiziell zum Profikader.
Genau.
Ist die Frage, ne? Ob du das nicht denn wirklich so machst, dass du dann einen positionsgetreuen Wechsel bei sowas eher machst und Fälscher rausnimmst. Aber die Frage ist halt, wie willst du die einzige Option, die du hättest, diese Fünfer/Dreierkette zu bestücken, wäre ja mit Marvin Sänger.
Ja, genau. Also mit einem Innenverteidiger.
Auch nach den Wackelauftritten, ne?
Genau, und da frage ich mich dann halt, sehen wir dann vielleicht eine Viererkette aus Fleckstein und Knoll? Also, aber ich würde sagen, versuch's lieber mit Sänger. Versuchen wir es mit Sänger auch mal in einer Dreierkette. Vielleicht klappt's ja super. Und ich fand auch, dass wir auch einem Erik Sänger da nochmal eine Chance geben sollten, sich dann auch mal zu zeigen. Vielleicht bügelt der dann hinten raus dann auch nochmal das ein oder andere mit Kompromisslosigkeit aus. Aber wir spielen halt gegen auch eine junge Mannschaft. Vielleicht hilft's dann auch da, selber unsere jungen Qualitäten reinzubringen, wenn nicht so viele alte Hasen auf dem Platz sind, die irgendwie so einen jungen Spieler schon auf 10 Meter abkochen. Ne? Also vielleicht ist es dann auch gut, mal einen Yavuz reinzuwerfen oder auch wieder mit Castaneda zu starten.
Kani Nanolu.
Ne? Also ja. Der natürlich also jetzt auch nicht verheizt
wird. Ja, mit dem wirst du nicht starten. Da würde ich mich einfach mal festlegen.
Wir dürfen den auch nicht verheizen. Ne?
Ja.
Aber Pascal Köpke macht Fortschritte auch da. Chinedu Ikene wird wohl weiterhin nicht, das wird wohl länger dauern, den werden wir wohl, ich kann mir fast nicht mehr vorstellen, dass wir den überhaupt nochmal diese Saison sehen, so wie Schommers klang. Aber ich bin auch guter Dinge, vielleicht sehen wir diese Saison zumindest auch nochmal ein paar Minuten von Pascal Köpke. Ne? Auch da gibt's wohl Fortschritte, auch da ist der wohl jetzt langsam im Mannschaftstraining. So wie
ja, war ja ne? schon vor Münster tatsächlich, die Frage ist halt, ab wann reicht's für einen Kaderplatz? Ne? Das musst du, glaube ich, ganz individuell beurteilen. Vor allen Dingen bei Pascal Köpke. Du willst ja jetzt wirklich alles erreichen, außer dass er sich jetzt irgendwie im Training wieder verletzt
oder
sein Comeback gibt und dann nach 20 Minuten wieder sagt, oh, war doch noch nicht so weit. Also ganz ehrlich, auch wenn man natürlich so viele Spieler wie möglich reinschmeißen will, da bin ich als Fan an dem Punkt, wo ich sage, ey, da sollte man echt nicht gesund spritzen und nicht Tabletten reinschmeißen, bis
das
zum geht nicht
bei
mehr.
So einer Verletzung glaube ich auch ne? nicht. Nee.
Hast du nichts von am Ende des Tages. Es wird wie im Prinzip die letzten Spiele schon ein extrem wichtiges Spiel.
Das ist es jetzt immer alles,
das
ne?
Das ist es jetzt immer, so ein bisschen.
Aber auch nicht nur wegen der Tabelle, auch immer wegen der Stimmung, weil die Stimmung nach zwei Spielen, du hast das gemerkt, die bringt dann auch das dazu, dass du auch nach einer Niederlage gegen Münster nicht sofort den Kopf in den Sand steckst. Ne?
Und ich glaube auch, dass das so eine wechselseitige Geschichte ist. Ne? Also ich habe hier, glaube ich, vor Monaten oder vielleicht letztes Jahr irgendwann schon mal drüber geredet. Ich habe eine nie endende Diskussion mit meinem Vater darüber, dass er sagt, das sind ja alles Profifußballer, denen ist doch scheißegal, was hier auf den Rängen und links und rechts abgeht. Das macht keinen Unterschied und ich halte immer dagegen. Ich glaube schon, dass es da eine Symbiose gibt, ja. und das eine ohne das andere nicht funktionieren kann. Gut, Fans ohne Spiel, klar, aber weißt du, was ich meine? Also man merkt ja schon, dass sich das befruchtet. Wenn du gegen Viktoria Köln in der Schlussphase siehst, wie Marvin Sänger sich nochmal zur Kurve umdreht und so richtig Palaver macht und nochmal alle auffordert, also mit allen Emotionen, die er hat, das gehört schon stark zusammen und da kann halt eine Dynamik draus entstehen, die am Ende auch die Spieler trägt. Ich bin mir sicher, das ist keine Phrase, sondern das funktioniert wirklich.
Ja, klar, auf dem Niveau ist das immer irgendwo Psyche und ich finde, das hat man auch gemerkt. Und deswegen glaube ich auch, dass wir gegen Dortmund 2 wieder diese gefestigte Auftreten sehen werden vom MSV. Da bin ich fest von überzeugt.
Es würde auch langsam Zeit werden.
So ist es.
Dortmund 2, also am Sonntag. Wir sehen uns im Stadion und ja, dann schauen wir mal, worüber wir hier nächste Woche reden. Welchen Jürgen Drews-Song wir dann auspacken.
Liebe Leute,
haut rein.
Ciao.
Du singst den noch irgendwann,
Timmy.
Irgendwann.
Nicht.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.